glaube, dass der Bereich Beckenboden oder Inkontinenzproblematik mit zu den größten Tabuthemen gehört, weil es ja auch sehr sensibel ist. Patienten ja nicht gerne darüber sprechen, wenn sie Probleme haben, Wasser zu halten oder Stuhl zu halten. Und bis man mit jemandem darüber spricht, mit einem Arzt oder Therapeutin, ist, glaube ich, schon ein großer Leidensweg gegangen.
Ja, und damit hallo zu einer neuen Folge vom Fitmacher, der Podcast der Heimatkrankenkasse. Ich bin Timo Teichler und in dieser Folge sprechen wir über den Beckenboden. Wenn man diesen Podcast hört, wird man wahrscheinlich Probleme mit dem Beckenboden haben, zum Beispiel, wenn man irgendwie eine Geburt hinter sich hat. Aber es sind durchaus auch Männer betroffen, die ihren Beckenboden trainieren können, sollten, müssten. Das wollen wir in dieser Folge klären, zusammen mit Dr. Christian Peiler vom Zentrum für Physiotherapie in Bielefeld. Schön, dass Sie dabei sind.
Ja, hallo. Schön, dass ich dabei sein darf.
Vorab aber erst einmal die Frage, wo befindet sich denn im Prinzip unser Beckenboden? Wie der Name schon sagt, irgendwo im Beckenbereich, ne?
Ganz genau. Der Beckenboden, der liegt unten im kleinen Becken und spannt sich im Grunde genommen vorne vom Schambein bis hinten zum Kreuzbein und zwischen den beiden Sitzbeinhöckern auf. Also wenn man sich das so vorstellt, sieht man, dass er im Grunde genommen nach unten den Bauchraum abschließt und so ein bisschen wie eine Raute angelegt ist.
Okay, und der macht dann was?
Er ist dafür da, im Grunde genommen nach unten dafür zu sorgen, dass die Organe in ihrer Position gehalten werden, dass man kontrolliert Urin abgeben kann, Harn abgeben kann und eben auch eine Kontrolle über die Stuhlabgabe halten kann.
Und also wenn der Beckenboden nicht richtig funktioniert, dann habe ich halt Probleme mit dem Urin. Was sind so Indikatoren, dass ich weiß, okay, da stimmt was nicht?
Ganz genau. In erster Linie spricht man bei Beckenbodenproblemen immer dann davon oder bekommt dann Kontakt damit, wenn man keine Kontrolle mehr oder wenig Kontrolle über seinen Urin haben kann. Das heißt also, dass man unfreiwilliges Wasserlassen hat oder unfreiwillige Stuhlabgabe hat. Hat man quasi Inkontinenzprobleme, so nennt man das dann. Und das ist häufig verbunden damit, wenn der Beckenboden ein Problem hat, häufig eben dann zu schwach ist.
Also was genau funktioniert denn dann nicht? Also muss ich mir das wie einen Muskel vorstellen, der irgendwie sich zusammenzieht und entspannt oder?
Ja, der Beckenboden ist aufgegliedert in drei Schichten und diese drei Schichten dieses Beckenbodens helfen eben den Bereich zu kontrollieren, eben dafür zu sorgen, dass ich die Harnröhre verschließen kann, eben auch den Darm hinten verschließen kann und darüber eben eine Kontrolle darüber erhalten kann, wann und wie ich dann eben auch Stuhl oder Harn abgeben möchte und auf der anderen Seite auch gleichzeitig eben eine Kontrolle darüber, dass die Organe in ihrer Position von unten her bleiben können.
Jeder hat vermutlich einen Beckenboden, ne?
Absolut, jeder hat einen Beckenboden. Und es ist aber sehr unterschiedlich bei Männern und bei Frauen. Okay. Aufgrund unserer Konstitution, also Form des Beckens und auch aufgrund von der hormonellen Situation, von der muskulären Zusammensetzung ist der Beckenboden bei den einen schwächer und bei den anderen stärker.
Das heißt, wenn ich jetzt eine Geburt hinter mir habe, dann ist der zerstört, angeschlagen. Wie muss ich mir das dann vorstellen?
Wir müssen das so vorstellen. Wenn wir in der Zeit der Schwangerschaft da bekommt eine zusätzliche Belastung durch das Kind, was im unteren Bauchraum eben heranwächst und mehr Druck auf den Beckenboden von oben auswirkt, sowieso schon eine größere Belastung auf den Beckenboden. Wenn dann unter der normalen Geburt dann eben, ja, der das Kind herausgepresst wird, kann es natürlich auch zusätzlich zu Verletzungen kommen und der Beckenboden muss sich sowieso schon weiten und das kann dazu führen, dass es dann im Nachgang eben auch Probleme gibt durch Verletzungen beziehungsweise darüber, dass der Beckenboden sich nicht schnell genug eben auch wieder in die normale Position zurückziehen kann, beziehungsweise eben auch einfach schwächer ist und wieder wie ein normaler Muskel, den wir beispielsweise irgendwie nach einer Kreuzband-OP am Oberschenkel kennen, auch wieder trainiert werden muss.
Jetzt mal ganz flapsig gesprochen, leiert das dann aus? Ist das dann wie so ein schlaffer Luftballon oder?
Ein Muskel, der nicht trainiert wird, der wird einfach schwächer. Das ist, so hat der Körper das angelegt, weil alles, was halt groß und ausgebildet ist, das muss ja versorgt werden. Deswegen alles, was er nicht so braucht, das baut er erstmal ab. Das ist immer so ganz platt gesagt. Das heißt also, ich muss dem Körper immer wieder einen Impuls geben, immer einen Reiz geben, dass er den Beckenboden in dem Fall dann auch wieder trainiert. Und der Beckenboden ist halt eine Kombination aus mehreren Muskeln und der muss eben auch entsprechend adäquat und zielgerichtet trainiert werden.
Wenn ich den jetzt gar nicht trainiere, beispielsweise, also sagen wir, ich habe jetzt keine Geburt hinter mir, wie ich jetzt als Mann, muss ich den dann immer trainieren oder ist das nur, gibt es nur einen Trainingsbedarf, wenn ich irgendwas mit dem Beckenboden gemacht habe?
Also grundsätzlich trainieren wir unseren Beckenboden ja im Alltag bei vielen Bewegungen. Je aktiver wir sind, desto mehr wird der Beckenboden natürlich im Alltag, wie bei allen Bereichen, alle Muskeln eben mit einbezogen. Mhm. Spannend wird es eben dann, wenn ich eine längere Zeit eben nicht trainieren konnte, beziehungsweise mich nicht bewegen konnte. Und natürlich auch mit zunehmendem Alter, die gesamte Muskulatur betrifft, wird auch der Beckenboden schwächer und muss dann eben zielgerichtet trainiert werden. Insbesondere eben vor allem haben die Frauen einen größeren Trainingsbedarf, und weil dann eher mehr Probleme entsprechend auftreten können.
Ja, weil Frauen eine Geburt dann hinter sich haben, oder ist es jetzt unabhängig von der Geburt, dass die mehr Probleme haben?
Wir haben die unterschiedliche Konstellation. Einmal der Beckenboden, der hat aufgrund der Struktur des weiblichen Beckens, das ist ja einfach eine größere Fläche, die der Beckenboden umspannen muss. Mhm. Das heißt eben, der muss einfach mehr Arbeit leisten im Gegensatz zum Mann. Unser Becken ist ja schmaler und dadurch ist der Beckenboden da schon, also braucht eine weniger große Fläche überspannen und ist automatisch auch aufgrund der hormonellen Situation auch stärker. So, und deswegen, wenn dann dazu noch bestimmte Dinge kommen wie eine Geburt oder wie Krankheiten, wie Operationen, die dann im Grunde genommen die Druckverhältnisse auch stören, dann kann es eben dazu kommen, dass es Störungen und Stress gibt. Und dann müssen wir ihn natürlich noch mal gezielter trainieren.
Okay, Sie haben schon gesagt, Geburt, Krankheiten, Operationen. Können Sie diese Krankheit, Operation ein bisschen noch erklären? Also was sind noch Ursachen für Probleme mit dem Beckenboden?
Ja, bei den Frauen sind es halt in der Regel dann Operationen an den Organen wie Gebärmutter, wie Eileitern, wie Eierstöcke in dem Bereich des Beckens, die dann Probleme machen, aber eben auch durchaus Darm-OPs. Mhm. Die betreffen dann ja auch Männer und Frauen. Bei Männern kommt eben dann zusätzlich noch dann eben in den späteren Lebensjahren gegebenenfalls die Problematik der Prostataerkrankung dazu. Wenn es da zu Erkrankungen kommt und auch operiert werden muss, werden eben auch davon aus die Druckverhältnisse gestört und dann wird der Beckenboden auch verletzt und muss dem auch neu trainiert werden wieder.
Also bedeutet beispielsweise, wenn ich jetzt aus dem Stand hochspringen würde oder Trampolinspringen mache, dass ich dann eine Belastung habe auf den Beckenboden und wenn der nicht gut in Schuss ist, dann habe ich das Gefühl, als wird unten was rausfallen, oder?
Also ja, so ähnlich kann man sich das vorstellen. Bei jedem Sprung, bei jeder Belastung, die wir haben, haben wir einen Druck, der von durch die Organe auf den Beckenboden kommt. Das ist im Alltag kein Problem. Wir haben von oben haben wir das Zwerchfell, was den Bauchraum abschließt, von unten den Beckenboden. Diese Druckverhältnisse sind vom Körper super angelegt, dass das eigentlich normalerweise gut gemanagt werden kann. Wenn man aber zum Beispiel als Leistungssportler massiv und immer wieder bei sogenannten High-Impact-Sportarten wie Turnen, wie Sprungsportarten eben immer wieder den Beckenboden belastet, kann er auch überlastet werden. Und das kann dann auch schon mal zu Problemen führen. Insbesondere zum Beispiel muss der Körper ja, oder der Beckenboden ja auch immer dann anspannen, wenn wir niesen, wenn wir husten, sodass wir dann eben zum Beispiel keinen Urin abgeben nach unten, sondern das den eben ganz normal im Alltag auch immer festhalten können.
Und wenn ich jetzt dann Probleme habe, ist das ein Thema, wo Sie sagen, oh, da wird ganz offen mit umgegangen, oder ist das eher so schambehaftet, kriege ich schon hin, alles in Ordnung, oder?
Also ich glaube, das gehört zu den größten Tabuthemen, die wir haben, die wir auch durchaus hier in unserer Praxis haben. Ich glaube, dass der Bereich Beckenboden oder Inkontinenzproblematik mit zu den größten Tabuthemen gehört, weil es ja auch sehr sensibel ist, Patienten nicht gerne darüber sprechen, wenn sie Probleme haben, Wasser zu halten oder Stuhl zu halten. Und bis man mit jemandem darüber spricht, mit einem Arzt oder Therapeutin, Therapeuten, ist, glaube ich, schon ein großer Leidensweg gegangen.
was macht man denn dann mit Ihnen hier? Also wie sieht dann eine Beckenbodentherapie-Maßnahmen aus, um das wieder in den Griff zu kriegen?
Also grundsätzlich arbeiten wir sehr eng mit den Ärzten zusammen. Erstmal muss natürlich geklärt werden, warum gibt es denn ein Inkontinenzproblem oder ein Beckenbodenproblem. Dafür wird erstmal quasi eine Diagnose durch den Arzt gestellt. Und wenn dann im Grunde genommen geklärt ist, dass organisch soweit alles okay ist und man trainieren kann, dann geht es vor allem erstmal darum, dass man erstmal überhaupt spürt, wo sitzt denn überhaupt der Beckenboden. Also viele trainieren auch im Sport, wird immer darüber gesprochen, ja, muss den Beckenboden anspannen und dann Bauchmuskeltraining machen, aber niemand weiß so wirklich, ja, wie spanne ich den denn tatsächlich an? Und da geht es erstmal darum, überhaupt eine Wahrnehmung zu schaffen dafür, wo sitzt der denn überhaupt, wie spanne ich den an und dann, wie kann ich den im zweiten Schritt dann auch gezielt anspannen und dann eben auch gezielt trainieren.
Gibt es denn dann irgendwie eine Übung, die man jetzt akustisch auch gut vermitteln kann, wo man erstmal ein Gespür dafür bekommt, wer jetzt zuhört, zu spüren, wo der Beckenboden sitzt, oder ist das so gar nicht möglich?
Doch, ich glaube, das kann jeder für sich schon mal zu Hause auch ausprobieren. Grundsätzlich kann man erstmal versuchen, sich zum Beispiel auf einen Stuhl zu setzen, der ein bisschen fester ist, und dann, dass man seine beiden Sitzhöcker spüren kann. Und dann kann man sich ein kleines Handtuch zusammenrollen und das quasi so drunter legen, dass man rittlings auf diesem Handtuch sitzt, und dann mal versuchen, beispielsweise mit den beiden Sitzbeinhöckern dieses Handtuch von beiden Seiten zu greifen. Okay. Das wäre so eine Sache, die man mal so grundsätzlich mal ausprobieren kann. Dass man versucht, quasi, wenn man auf diesem Handtuch sitzt, auf so einer Längsrolle, dann das Handtuch zu greifen.
Mit dem Pobacken.
Ja, also mit dem Pobacken, beziehungsweise mit diesen beiden Sitzbeinhöckern, die man hat. Das ist schon, aber an Ihrer Reaktion, es ist nicht so ganz einfach, das zu fühlen. Deswegen nimmt man dann auch gerne zum Beispiel nochmal am Anfang so die Hände mit dazu, dass man auch mal fühlt, wo ist der überhaupt. Das heißt, inzwischen, wenn ich beispielsweise zwischen Scheide und Anus, hinten dazwischen, zwischen den beiden Sitzbeinhöcker, einfach mal die Hände hinlege oder eine Hand hinlege und mal, wenn ich mal den Po zusammenkneife, mal fühle, okay, passiert da immer was? Denn da müsste ich merken, dass da was anspannt.
Wer das jetzt macht und nicht in dem Sinne hinkriegt, ist wahrscheinlich ja jetzt frustriert. Aber was ist die gute Nachricht? Also man kriegt es schon geregelt, oder ist das was?
Absolut. Also es ist immer wieder spannend dann auch, dass man das mit dem Patienten so auch hinbekommt, dass man eben das im ersten Schritt gut wahrnehmen kann und dann eben auch darauf trainieren kann. Und ganz wichtig ist eben, der Beckenbodentraining bedeutet eben nicht nur zu kräftigen. Denn wenn man bei uns Männern schaut, ist es nämlich eher der andere Fall. Bei uns ist häufig der Beckenboden einfach extrem angespannt, extrem fest und wenig dehnbar. Und führt dann eben auch dazu, dass man eben auch Probleme hat, locker zu lassen. Und das wiederum kann eben auch zu sexuellen Problemen, Erektionsstörungen und Sonstiges führen. Das heißt also, bei Männern geht es in erster Linie gar nicht darum, den Beckenboden noch stärker zu machen, sondern dafür zu sorgen, dass der entspannt ist, dass der dehnfähig ist und dass da eher ein bisschen weniger Tonus reinkommt.
Das ist von Natur aus so, oder?
Das ist einfach die Konstitution bei uns Männern und bei den Frauen im Unterschied, dass in der Regel, wie gesagt, aufgrund von hormonellen Zusammensetzungen, aufgrund von der muskulären, also Testosteron und Östrogen spielen dann eine große Rolle, dass wir, wie bei allen anderen Muskeln auch, mehr dazu neigen, Muskulatur aufzubauen und auch eine bessere Muskulatur zu haben bei den Männern, und bei den Frauen eher, dass da eben eine weniger starke Muskulaturkonstitution vorliegt und die dann eben eher gekräftigt werden muss.
Okay, das überrascht mich jetzt. Also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass man als Mann, weil es ja in der Öffentlichkeit ja auch immer andersrum dargestellt wird, das haben Frauen nach der Geburt ein Problem oder wenn man älter wird. Also klar, als ich mich natürlich vorbereitet habe für das Interview, habe ich das dann auch gelesen oder mich darüber informiert. Aber ich finde, in der öffentlichen Darstellung ist das nicht so verbreitet, ne? Dass auch Männer damit Probleme haben. Oder täuscht mein Eindruck jetzt?
Naja, hundertprozentig. Das ist ein großes Problem. Also Wir Männer haben ja keine Probleme, was den Beckenboden angeht. Ist ganz klar, es ist ein reines Frauenproblem und wir haben damit nichts zu tun. Wir haben starke Muskulatur, alles super. Und das ist eben gerade nicht so. Also bei uns Männern ist es eben genau eben der umgekehrte Fall. Und dass man spüren muss, was hat das denn mit Wahrnehmung zu tun? Und da sind wir Männer ja nicht unbedingt ganz stark. Ordentlich trainieren, das wäre eher das, was uns entgegenkommen würde, in Anführungsstrichen, um es mal ganz überspitzt darzustellen. Aber tatsächlich ist es so, dass da eher in der Ruhe die Kraft liegt und man gucken muss, dass eben der Beckenboden eben auch gut angesteuert werden kann, dass da eben auch eine gute Dehnbarkeit vorherrscht, weil es geht auch um Fasziengewebe, es geht um Gleitfähigkeit von den Muskelstrukturen und das ist auch erst in den letzten Jahren tatsächlich auch gut erforscht und auch mittlerweile gut dargestellt.
Und dann habe ich als Mann was für Probleme? Also Sie haben schon gesagt, Sexualität wird dadurch eingeschränkt?
Ja, man hat eben auch teilweise ein bisschen Kontinenzprobleme, man hat auch Stress im Beckenboden, auch Schmerzen zum Teil. Es gibt eben auch manche Beckensyndrome, die gar nicht zuordnen kann, wo man dann zum Urologen geht oder zum Hausarzt und sagt, ja, alles in Ordnung. Sie haben also erstmal somatisch, also organisch keine Probleme. Und dann liegt es aber vielleicht eher daran, dass man eben extrem verspannten Beckenboden hat und das dann im zweiten Schritt eben auch zu Schmerzen beim Sex führen kann, zu Erektionsproblemen und auch Problemen auch beim Wasserlassen oder Sonstiges.
Was mache ich dann? Also wie kriege ich es gelockert?
Ja, da gibt es auch entsprechend Dehnübungen für, die man machen kann. Das heißt, man den Beckenboden runterholt und alles das. Man spricht hier von der Lendenbeckenhüftregion. Dadurch, dass der Beckenboden ja gespannt ist zwischen den Sitzbeinhöckern, zwischen Schambein und zwischen dem Kreuzbein. Alle Bewegungen, die ich darauf setze, wo ich das Becken in Bewegung bringe, wo ich das Becken mobilisiere, haben natürlich dann auch einen Einfluss auf die Mobilität, auf die Dehnbarkeit des Beckenbodens und auf das Fasziengewebe.
Also ja, haben Sie eine Beispielübung? Was kann ich da machen? Also soll ich auf so ein Wackelbrett gehen oder?
Ja, so Wackelbrett kann man tatsächlich auch nutzen, um den Beckenboden zu trainieren. Mhm. Aber zur Mobilisation würde man beispielsweise in Rückenlage die Beine aufgestellt und dann die Beine, wenn man das so aus der Rückenschule manchmal kennt, die Beine von links nach rechts bewegen, um über diese Beckenbewegung auch eine Mobilisation des Beckens zu kriegen oder indem ich zum Beispiel mich an die Wand lege, beide Beine nach oben an die Wand lege, auch darüber eine Entspannung des Beckenbodens bekomme. Das wäre jetzt so eine klassische, wären so klassische Beübungen für den Beckenboden, um den auch zu entspannen.
Und wie häufig muss ich dann trainieren und wie lange? Also muss ich das täglich 365 Tage im Jahr machen oder wie sieht das aus?
Also grundsätzlich ist es dabei, nimmt man die gleichen Trainingsparameter, wie man auch eine andere Muskulatur dehnen würde. Das heißt also, man muss das schon regelmäßig machen. Sag ich mal, alle 2-3 Tage wäre das schon gut. Sich das jeden Tag vorzunehmen, ist wahrscheinlich dann auch ein bisschen schwierig im Alltag. Und dann muss man sagen, viel hilft nicht immer viel, sondern es muss halt zielgerichtet sein. Diese Anspannungen sind eben auch nicht so, dass die jetzt extrem und volle Power sein müssen, sondern es muss am ehesten dann erstmal unter Betreuung gelernt werden, wie viel Spannung muss ich da rein und wie lange muss ich das halten, mit bestimmten Wiederholungen dann auch in einer so einer Trainingseinheit und dann im Grunde genommen, dass man das so 2-3 Mal die Woche macht. Da muss man natürlich regelmäßig dranbleiben, wenn man es wieder aufhört und der Mensch ist ja ein Faultier, wenn es mir gut geht, dann nimmt die Motivation auch ab, da weiter zu trainieren, dann können auch Probleme gegebenenfalls wieder zunehmen.
Also, wir haben jetzt gehört, wie wichtig es ist, den Beckenboden zu trainieren. Und die Heimatkrankenkasse hilft euch dabei sehr gerne beim Thema Rückbildung, zum Beispiel nach der Schwangerschaft. Da übernimmt die Heimatkrankenkasse die Kosten für bis zu 10 Stunden und bietet auch Videorückbildungskurse an, zusammen mit kinderheldin.de. Ihr müsst also noch nicht mal das Haus verlassen, auch beim Thema Rückbildung und
Baby im Haus ja eine ganz wichtige Information, wie ich finde. Für Männer gibt es natürlich auch Angebote. Die Heimatkrankenkasse unterstützt da Gesundheitskurse. Da könnt ihr aus einer Kursdatenbank den passenden für euch aussuchen. Ich habe das vorhin mal gemacht. Einfach den Ort eintippen, in dem ihr wohnt. Unter dem Feld erweiterte Suchkriterien Beckenboden eingeben und dann werden euch beispielsweise Physiotherapeuten angezeigt, die einen entsprechenden Kurs anbieten. Versicherte der Heimatkrankenkasse haben jährlich Anspruch auf maximal 2 Präventionskurse und es gibt bis zu 160 Euro im Jahr dazu. Infos dazu packe ich euch wie gewohnt in die Beschreibung zu dieser Folge. So, und jetzt trainieren wir ganz viel, sagen wir, nach der Geburt. Und wie wahrscheinlich ist es denn dann, dass ich mich am Ende auch wieder so fühle, wie es mal jetzt eben vor so einer Geburt war? Also wie groß sind die Erfolgswahrscheinlichkeiten?
Auf jeden Fall gibt es eine sehr gute Chance, den Beckenboden wieder so zu trainieren, gerade noch nach einer Geburt, dass er wieder voll funktionsfähig ist. Das hängt natürlich immer von dem individuellen Fall ab, aber ja, es gibt viele Geburten und es gibt trotzdem auch immer viele Frauen, die es schaffen, oder der Großteil der Frauen, dass sie hinterher keine Probleme mehr haben. Man kann eine ganze Menge tun, wenn man es richtig im Nachgang mit den entsprechenden Fachkräften wie Hebammen, wie Therapeutinnen arbeitet, dass man dann auch zielgerichtet da wieder so viel Übung reinbringt, dass man das in den Alltag wieder ganz normal machen kann und auch keine Probleme hat. Und und letztendlich auch ja so eine Vorsorge trifft, dass man im Alltag, wenn der Körper mehr Probleme kriegen könnte, dass ich eben dafür ja schon eine gewisse Vorsorge leisten kann.
Frauen haben Beckenbodenprobleme, Männer haben Beckenbodenprobleme, jetzt mal vom Alltag gesehen. Was ist mit Kindern, was ist mit Senioren?
Also grundsätzlich würde man das so in Lebenszeitmodellen aufteilen. Bei heranwachsenden Kindern und Jugendlichen ist es so, dass insbesondere bei Kindern kann es sein, dass die natürlich auch Beckenbodenprobleme haben. Die können, man sagt, multidimensional sein. Das kann natürlich auch mit psychischen Erkrankungen zu tun haben. Es kann mit organischen Erkrankungen zu tun haben. Es kann mit Ansteuerungsproblemen zu tun haben. Aber es ist auf jeden Fall immer eine Idee wert, weil wenn ein Kind zum Beispiel im Kindergarten eigentlich, sag mal, schön trocken war und das geschafft hat, im Grunde genommen auch so durch den Alltag zu kommen und plötzlich wieder anfängt, ja, so Kontinenzprobleme zu haben, dass man dann mal zum Osteopathen, zum Therapeuten geht, das mal checken lässt, weil es kann durchaus sein, dass dass Kinder fallen öfter mal hin, fallen irgendwo runter, dass es zur Blockierung kommt, gerade so im Kreuz-Darm-Bein-Bereich, im Beckenbereich. Und dadurch auch zu einer Fixation von Blase und so, dass man, wenn man das alles wieder freimachen kann, hat man ganz häufig oder haben wir ganz häufig auch das Ergebnis, dass mit einmal plötzlich auch diese Inkontinenzprobleme dann auch wieder verschwunden sind. Deswegen ist es eben auch ganz wichtig, da auch mal drauf zu achten und da gegebenenfalls sich auch mal Rat einzuholen. So, das wäre so bei Kindern, bei Heranwachsenden. Da ist es dann eben so, dass es natürlich auch immer wieder zu Problemen kommen kann, aber da weniger Probleme vorherrschen, wenn dann im Grunde genommen in der mittleren Lebenszeit dann durch Geburten und so weiter Stress erzeugt wird auf dem Beckenboden oder auch durch Leistungssport, durch bestimmte Belastungen im Alltag, kann der Beckenboden da auch schon ein bisschen überbelastet werden, dann kann es schon zu den ersten Problemen kommen. Und bei den älteren Frauen, gerade so über 60, über 70, hat man dann eben auch schon einen großen Teil an Frauen, die damit entsprechend auch mit Inkontinenzproblemen zu tun haben. Und da ist dann eben auch ein großes Feld, um mit Beckenbodentraining auch viel zu erreichen.
Und ich glaube, es ist noch wichtig zu sagen, dass man das auch selbst mit eigener Kraft auch wieder geregelt kriegt. Man muss sich jetzt nicht zwangsläufig operieren lassen, um wieder irgendwie hergestellt zu werden, oder?
Ja, absolut. Also State of the Art, wie man so schön sagt, ist immer noch das Beckenbodentraining tatsächlich der erste Weg ist, da auch Abhilfe zu schaffen, dass man sich Therapeutinnen, Therapeuten sucht oder auch Trainerinnen, Trainer sucht, die sich darauf ein bisschen spezialisiert haben. Da gibt es eine ganze Reihe von. Es gibt verschiedene Herangehensweisen, verschiedene Konzepte und das wird eben auch durch die Krankenkassen unterstützt, um da auch Vorsorge oder eben auch nach einer Problematik dann wieder eine gute Reha zu betreiben, so dass man dann im Nachgang auch für sich selber auch gut weiter trainieren kann. Man macht das am Anfang in der Einzeltherapie häufig dann auch mittlerweile durch auch zusätzliche Elektrotherapie, wo man dann auch mal Impulse geben kann oder sogenannten Biofeedback-Trainings, dass man auch selber sehen kann, habe ich den gut angesteuert oder nicht. Und da passiert immer mehr, glaube ich, in den letzten Jahren, dass es eben so enttabuisiert wird und dass man das eben ganz normal in den Alltag mit einbringen kann.
Ja, okay, wenn man jetzt durch diese Beispielübung, die Sie genannt haben, gemerkt hat, okay, da stimmt jetzt irgendwas nicht oder ich habe Probleme beim auf die Toilette zu gehen und Sie auch sagen, das ist ein bisschen schambehaftet, das Thema. Ich werde wahrscheinlich nicht aus der Haustür gehen zu meinem Nachbarn und sagen, du, ich habe da folgendes Problem, was hast du denn da mal gemacht? Sondern was mache ich dann? Gehe ich dann zum Hausarzt oder wie läuft das?
Ja, sicherlich ist erstmal ein guter Schritt zu seinem Hausarzt, zu seiner Hausärztin oder im zweiten Schritt vielleicht zur Gynäkologin, zum Gynäkologen oder Urologen zu gehen, die dann da erstmal nochmal schauen können, okay, gibt es dann tatsächlich irgendwelche Erkrankungen, die gerade vorliegen? Und dann im zweiten Schritt eben dann auch gezielt eine Therapie anzugehen. Diese Therapie wird dann erstmal mit durch den Arzt begleitet und sollte dann gegebenenfalls mit erfahrenen Osteopathen, Physiotherapeuten, Therapeutin auch begleitet werden. Und da sollte ich mir jemanden suchen, der da auch wirklich Erfahrung mit hat und auch mit dem Thema auch immer wieder konfrontiert ist und auch mitarbeitet. Denn da muss man ganz klar sagen, auch in unserer Ausbildung früher war das Thema Beckenbodentraining, muss ich ganz ehrlich sagen, eher ja so nebensächlich ein Teil der Ausbildung, aber eben kein Schwerpunktthema. Aber es gibt viele Konzepte mittlerweile, viele Therapeutinnen und Therapeuten, die sich damit auseinandersetzen. Und da sollte ich mich vorher einmal erkundigen, ob jemand das macht und ob das jemand schwerpunktmäßig macht, weil der mir dann sicherlich auch viel adäquater und zielgerichteter helfen kann.
Ich glaube, den ersten Schritt dann erstmal zu gehen und zu sagen, oh, ich habe da jetzt ein Problem, das ist, glaube ich, auch erstmal die erste Hürde, die man dann nehmen muss. Ne? Und ich glaube, wenn man dann erstmal so drin ist, ich sag mal, in dem Rad, in der Behandlungstherapie, dann merkt man ja erstmal, wie alltäglich das Problem dann ja ist. Ne?
Also. Absolut. Und ich glaube, wenn man tatsächlich hier mal mit seinem Nachbarn oder seiner Nachbarin mal sprechen würde, dann wäre man erstaunt, wie viele Leute tatsächlich schon mal Beschwerden oder Probleme mit dem Bereich hatten oder haben und niemand sich aber wirklich mit dem Thema so wirklich natürlich auseinandersetzt, weil es was anderes, ob ich darüber spreche, ob ich ein Knieproblem habe, Knieschmerzen habe oder ob ich sage, ich habe momentan ein bisschen das Problem, dass ich 10-mal am Tag zur Toilette rennen muss, weil ich mein Haar nicht gut halten kann. Das ist einfach ein gesellschaftliches Problem, was wir haben.
Also mich hat es überrascht, dass Männer eher das andere Problem haben, dass es zu verhärtet ist. Das hatte ich so nicht auf dem Schirm. Ja, und ich hoffe, dass der ein oder andere auch was davon mitgenommen hat und jetzt weiß, was der Grund für so manches Problem ist, beziehungsweise was er tun kann. Dr. Christian Peiler vom Zentrum für Physiotherapie. Danke, dass wir das geklärt haben.
Ja, vielen Dank und ich hoffe, ein bisschen dazu beitragen zu können, die Motivation zu haben, sich schnell mal auf den Weg zu machen, wenn man die Probleme hat, den ersten Schritt zu tun. Dankeschön.